Wir haben jetzt ja heute den 5. Mai, das heißt, wir stecken mitten im Frühjahr. Wir brauchen ja nur rausgucken und können schon sehen, wie alles blüht und alles grün wird. Dementsprechend, vielleicht hat der eine oder andere von euch schon einen Frühjahrsputz gemacht. Und eine solche Säuberungsaktion wird es heute gehen. Aber bevor ich den Text lese, wäre es vielleicht noch einmal schön, wenn wir einmal aufstehen und gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass wir uns jetzt hier versammeln dürfen, dass wir in dein Wort schauen dürfen und wir möchten dich bitten, dass du uns Konzentration dazu gibst und dass wir ja gut zuhören können, dass du wirklich sprechen kannst zu uns in unsere Herzen, dass wir verändert werden durch deinen Heiligen Geist. Amen. Okay, ihr dürft euch wieder setzen. Ich möchte den Text lesen, und zwar aus dem Johannesevangelium, Kapitel 2, ab Vers 13. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab. Und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich über den Text direkt davor gesprochen und da ging es darum, dass Jesus bei einer Hochzeit in Kana im Norden von Israel, in Galiläa, Wasser zu Wein verwandelt hat. Und danach war er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und auch seinen Jüngern nach Kapernaum gegangen, das war nur oder war sehr dicht dort, und ist für ein paar Tage dort geblieben. Und nun wird uns berichtet, dass das Passafest vor der Tür stand. Und das Passafest ist eigentlich ja, das wichtigste Fest der Juden und es wurde damals von Gott selbst eingesetzt, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Und deshalb war es eine ständige Erinnerung daran, dass Gott selbst sie aus Ägypten herausgeführt hat. Und dieses Fest wurde einmal im Jahr gefeiert und es wird sogar heute noch gefeiert in Israel. Und das ist das, wo wir heute Ostern feiern. Und zu dieser Zeit war es dann so, dass viele Juden nach Jerusalem gezogen sind, um dort im Tempel zu feiern und ja, Gott anzubeten. Und da Jesus auch ein Jude war, zog auch er nach Jerusalem. Und dort ging er dann in den Tempel. Und dafür ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, wie ungefähr das aussah. Ja, genau. Ich habe das immer ein bisschen falsch verstanden, wenn ich gedacht habe, Tempel, wenn da Tempel steht, dann ist damit einfach nur dieses große Gebäude da in der Mitte gemeint. Aber jetzt endlich ist dieser gesamte Bereich, wird eigentlich immer als Tempel bezeichnet. Und ich möchte euch das jetzt einmal kurz zeigen. In der Mitte, dieses ganz große Gebäude, das ist der Tempel mit dem Heiligen und dem Allerheiligen. Da drumherum, das war, oder beziehungsweise auch davor, das ist der Bereich, wo die Priester die Opfer dargebracht haben und die Tiere geschlachtet haben. Und der Bereich davor, also quasi dieser Bereich hier, das ist der Vorhof der Frauen. Das heißt, dort durften auch jüdische Frauen hingehen, um ihre Opfer auch zu bringen. Und das Ganze ist dann umrandet von Gebäuden und von Mauern, in denen Lagerräume waren, wo sie die Brote gemacht haben oder Öl gelagert haben für den siebenarmigen Leuchter, der im Tempel stand und immer brennen musste. Genau, und da drumherum sieht man hier leider nicht ganz so gut. Hier drumherum ist quasi so eine steinerne Schranke, nennt sich das. Und da waren Warnschilder aufgestellt. Da durften Nichtjuden unter Todesstrafe nicht hin. Also das war quasi so die Warnung, wenn ein Nichtjude dort über diese Schranke geht, dann ist er quasi selbst schuld, weil dann muss er getötet werden. Aber dieser ganz große Bereich drumherum, das ist der äußere Vorhof. Und der war auch für Nichtjuden zugänglich. Und der Tempel an sich ist ja nach Osten ausgerichtet, also der Eingang, der zeigt nach Osten. Und ganz im Süden, also ganz links, ist so eine riesengroße Säulenhalle. Und man nimmt an, dass entweder in dieser Säulenhalle oder in diesem Bereich davor die ganzen Händler standen. Und dieser Bereich war für Heiden eigentlich der einzige Ort wirklich, wo sie Gott anbeten konnten. Genau. Und dort stehen jetzt eine ganze Menge Händler. Dort sind Rinder und Schafe und teilweise auch Tauben. Das sind quasi die Opfertiere gewesen damals. Und im 5. Mose 14, Vers 24 und die folgenden Verse wird eigentlich beschrieben, dass die Juden, denen der Weg zu weit war, die zum Beispiel ganz aus dem Norden Israels kamen, denen es einfach zu weit war, ein Opfertier mitzubringen, dass sie nach Jerusalem gehen konnten, um dort ja, quasi ein Opfertier zu kaufen. Das war quasi von Gott selbst erlaubt. Und deshalb ja, wurde das halt dort angeboten. Und was hatten Wechsler da zu suchen, die Geldwechsler? Dazu habe ich mal das Bibellexikon zu Rate gezogen. Das ist sehr interessant, denn es musste eine jährliche Tempelsteuer abgegeben werden. Und zu dieser Zeit war Israel ja von den Römern besetzt. Das heißt, das gängige Geld war im Prinzip das römische Geld. Das Problem war aber, dass auf diesen römischen Münzen Abbildungen von menschlichen oder von Menschen waren. Und nach jüdischem Recht war das für die Tempelsteuer dementsprechend unbrauchbar. Und die zu dieser Zeit wohl einzige Münze, die keine menschliche Abbildung trug, war der tyrische Schekel. Und deswegen waren die Wechsler dort, um das Geld dort umzutauschen. Also das war tatsächlich ja, für die Aufrechterhaltung des Tempeldienstes sehr wichtig. Doch natürlich haben einige Leute das natürlich schamlos ausgenutzt und das Geld nur mit ganz horrenden Wechselkursen rausgegeben und sich damit eigentlich bereichert. Und jetzt passiert Folgendes. Jesus geht in den Tempel und findet diese ganzen Leute dort. Und dann macht er sich eine Geißel aus Stricken. Also mehrere Stricke so zusammengebunden am Griff, vielleicht sogar noch ein paar Knoten am Ende. Und dann fängt er an, diesen äußeren Vorhof, wo die ganzen Händler und Wechsler standen, rauszuscheuchen. Ich glaube nicht, dass er dabei physische Gewalt angewendet hat, aber ich glaube, das hat schon Eindruck gemacht, wenn er einfach mit dieser Geißel war und vielleicht ein bisschen hin und her geschwungen hat und oder damit seine Absichten deutlich gemacht hat, dass die Menschen und die Tiere, die dort eigentlich nichts zu suchen hatten, rauszuscheuchen. Und bei den Wechslern macht das so, er verschüttet das Geld und stößt die Tische um. Und bei den Taubenverkäufern, die hatten wahrscheinlich ihre Tauben in den Käfigen, und denen sagte, dass sie das wegschaffen sollen. Und jetzt erfahren wir auch den Grund, warum er das tut. Er sagt nämlich, das Haus meines Vaters soll kein Kaufhaus sein. Und der Vers 17 unterstreicht nochmal diese ganze Situation, denn dort steht, dass die Jünger sich dann daran erinnerten, was in Psalm 69, Vers 10 steht. Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und das zeigt eigentlich nochmal, dass der Herr in dieser Situation mit vollem Eifer dabei war und dass er ja, das nicht einfach so gemacht hat. Das war ihm unglaublich wichtig. Und dann dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass das wichtigste Fest der Juden stand unmittelbar bevor. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum Kern dieses Textes. Wie ich bereits vorhin erwähnt habe, war dieser Bereich, wo die ganzen Händler standen, für die Nichtjuden, der einzige Bereich, wo sie hinkommen konnten, um Gott anzubeten. Aber das war praktisch gar nicht möglich. Und stellt euch mal vor, ihr wollt ehrlich und aufrichtig zu Gott kommen und mit ihm reden und ihr geht in den Tempel rein, schließt die Augen und von rechts kommt irgendwie ja, das Blöken eines Schafes und dann stimmen andere Schafe noch mit ein. Von links kommen dann die Rinder und brüllen dann auch noch über den Platz und dann die ganzen Menschenmassen, die um den Preis dann falschen. Da kann man sich doch überhaupt nicht konzentrieren. Da ist überhaupt keine Ruhe da, sondern nur Ablenkung. Und es hatte auch eigentlich gar nichts mit dem Gottesdienst an sich zu tun. Um diesen großen Tempelbereich herum war immer noch genug Platz, dass die Händler sich dorthin stellen konnten, um dort ihre Geschäfte zu machen. Und was ich ja auch sehr interessant finde, ist, wie in Vers 15 das beschrieben wird. Dort steht nämlich, dass er den Wechslern das Geld verschüttete und dann die Tische umstieß. Eigentlich würde ich ja denken, okay, er stößt die Tische um und dabei wird das Geld verschüttet. Aber die Reihenfolge, wie das hier steht, macht meiner Meinung nach deutlich, worum es hier eigentlich geht. Denn wenn du diese unterschiedlichen Münzen, diese unterschiedlichen Währungen verschüttest, dann wird es alles durchmischt. Und ich glaube, das ist das, was hier passiert ist. Das ist das, was hier im Tempel passiert ist, nämlich es wurde Weltliches mit Geistlichem vermischt. Und das ist der Grund, warum der Herr hier so radikal handelt. Denn das durfte nicht sein. Denn Gott ist heilig. Und diese Botschaft, die der Herr Jesus damals den Juden gezeigt hat, die gilt auch uns heute. In 1. Korinther 6, Vers 19 wird beschrieben, dass eigentlich jeder Christ ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und deswegen hinterfragt uns dieser Text selbst. Wo sind in meinem und in deinem Leben Dinge, die Gott keine Ehre bringen, die ihm nicht dienen und die ihn groß machen? Wo lassen wir zu, dass Weltliches und Geistliches sich vermischt? Das geht nicht darum, dass wir in der Gemeinde das eine Gesicht haben und in der Welt das andere Gesicht. Wenn wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dann geht es darum, dass unser ganzes Leben Gott gehört. Aber wo ist unser Leben so sehr mit der Welt vermischt, dass wir gar keinen Unterschied machen zu den Ungläubigen, zu Nichtchristen? Wo gleicht unser Leben einem Kaufhaus, in dem wir mehr uns selbst anpreisen und uns selbst darstellen und von den Menschen Ehre und Ansehen oder vielleicht sogar Geld irgendwie bekommen wollen und es überhaupt nicht mehr um Jesus Christus geht? Kann man das an uns erkennen? Sind wir wirklich ein Hinweisschild auf Christus? Und diese Fragen, die stelle ich zuallererst mir selber. Denn auch in dieser Woche waren wieder Sachen, wo ich auch gedacht habe, das kann doch nicht sein. Warum ist das bei mir jetzt? Ne, so, ist meistens so, vor so einer großen Sache, vor einer Predigt oder so, dann kommen immer die Anfechtungen. Deswegen, mir stelle ich das zuerst, aber ich stelle euch auch die Fragen, weil wir uns alle immer wieder hinterfragen müssen und dann gucken müssen, wo stehen bei uns die Händler, die da nicht hingehören und die uns ablenken wollen von der Beziehung zum Herrn. Und wenn wir das entdecken, dann, das dürfte bei uns allen eigentlich der Fall sein, dann dürfen wir den Herrn auch um Vergebung bitten und dann dürfen wir auch um Weisheit und Kraft bitten, das rauszuräumen. Aber ich denke, das gilt auch für uns als Gemeinden. Denn in 1. Petrus 2, ich glaube Vers 5, wird gesagt, dass wir als Gläubige, als lebendige Steine aufgebaut werden zu einem geistlichen Haus. Das heißt, die Gemeinde soll eigentlich auch ein Tempel sein, ein Tempel Gottes. Und deshalb gelten diese Fragen nicht nur uns persönlich, sondern auch uns als Gemeinde. Das heißt, wo gibt es bei uns in den Gemeinden Dinge, die Gott keine Ehre machen? Wo ist Gottesdienst mehr eine Show, in der wir uns darstellen und nicht den Herrn? Feiern wir uns und unsere Errettung oder feiern wir den, der uns errettet hat? Wo bieten wir alle möglichen Aktionen an, ohne dabei auf Jesus wirklich hinzuweisen und auf das, was er für uns getan hat? Und wo sind wir manchmal vielleicht sogar ein Hindernis für Ungläubige, den Herrn zu finden, weil wir im Streit leben oder weil wir unversöhnlich sind? Aber man kann natürlich auch von der anderen Seite vom Pferd fallen und Dinge weglassen. Wo fangen wir vielleicht an, Abstriche zu machen am Evangelium, weil es sich damit besser verkauft und man die Leute damit besser reinholen kann? Ist Jesus noch Gottes Sohn, geboren von einer Jungfrau? Oder ist er doch nur ein einfaches Geschöpf, geboren von einer jungen Frau? Ist Jesus der einzige Weg zu Gott? Ist das Opfer Jesu noch heilsnotwendig? Ist die Bibel noch zu 100% Gottes Wort? Natürlich ist es das. Aber diese Glaubensgrundlagen, die werden heutzutage in Frage gestellt. Und nicht von irgendwem. Es sind evangelikale Gemeinden, in denen das schon gang und gäbe ist. Und wenn ich richtig informiert bin, dann passiert das auch im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Aber das sind grundlegende Wahrheiten, an denen wir festhalten müssen, weil wenn wir das aufgeben, dann ist unser Glaube inhaltslos geworden. Wenn wir sagen, die Bibel ist nicht mehr 100% Gottes Wort und fangen da an, irgendwas wegzustreichen, dann kannst du die ganze Bibel wegschmeißen, dann bleibt nur noch der Buchdeckel übrig. Weil dieses Buch in sich schlüssig ist. Das wurde innerhalb von 1500 Jahren aufgeschrieben. Das heißt, es kann niemals von einer einzigen Person aufgeschrieben worden sein. Es waren mehrere. Und dadurch, dass die Bibel so stimmig ist, ist es eigentlich ein Beweis dafür, dass es nicht menschlich ist, sondern dass es Gottes Wort ist. Und das, was die Bibel für eine Botschaft hat, das ist so wertvoll und so wunderbar. Wir dürfen eine lebendige Beziehung haben zu dem Schöpfer dieser Welt, zu dem, der alles gemacht hat. Und das kostet natürlich auch etwas. Und es hat vor allem jemanden etwas gekostet, nämlich alles. Und einen Hinweis darauf finden wir auch hier in diesem Text. Denn als Jesus das nämlich gemacht hat, diese ganzen Leute rausgeschmissen hat aus dem Tempel, da kommen die Juden und fragen ihn, ja, wer bist du eigentlich, dass du das machen kannst? Sie wollten quasi ein Zeichen von ihm und eine Bestätigung, dass er der Messias ist, dass er diese Autorität überhaupt hat, dass er das machen darf. Und dann antwortet Jesus ihnen und sagt, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und sie missverstehen das. Sie dachten, er meint dieses große Gebäude dort, was in 46 Jahren gebaut wurde. Und hätte Johannes den Vers 21 und 22 nicht noch dazu geschrieben, würden vielleicht auch wir heute im Dunkeln tappen. Jesus meinte nicht das Gebäude, er meinte sich selbst, seinen eigenen Leib. Und hier kündigt er quasi an, dass er von den Juden getötet wird. Er sagt, brecht diesen Tempel ab. Das ist quasi ja, wie eine Aufforderung, nein, nicht Aufforderung, aber es macht deutlich, ihr seid das. Die Juden werden ihn töten und am 3. Tag wird er aber wieder auferstehen. Und da sich das, wenn wir 16 Kapitel oder 17 Kapitel weiterschauen, auch genauso erfüllt hat, ist das der Beweis dafür, dass Jesus Christus wirklich der Messias ist. Und ich finde es auch so interessant, dass der Herr jetzt gerade den Tempel gereinigt hat, dort den Vorhof, wo auch die Nichtjuden hinkonnten und anbeten durften. Und jetzt verwendet er dieses Bild des Tempels für sich selbst. Ist das nicht ein Hinweis darauf, es geht nicht nur um das Volk Israel, es geht um alle Menschen. Er sagt damit, dass diese Rettung, die er am Kreuz erwirkt, nicht nur für die Juden ist, sondern für alle Menschen dieser Welt, egal welcher Herkunft, egal welchen Geschlechts. Und das ist der Grund, warum auch wir heute Christen sein dürfen. Ich glaube, keiner ist irgendwie von der Abstammung Jude. Und trotzdem dürfen wir zu Gott kommen. Wir dürfen trotzdem Christen sein, weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Und er sagt zu Recht, brech diesen Tempel ab. Es wird ihm später noch einmal im Munde umgedreht. Dann wird dann quasi gesagt, oder als er am Kreuz hängt, sagen dann einige, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen wieder aufrichtest. Aber das ist Quatsch. Jesus sagt, brech diesen Tempel ab. Unsere Vergehen waren es, die ihn ans Kreuz brachten. Aber seine Liebe war es, die ihn dort hielt. Und er tat das freiwillig für uns. Aber es war auch notwendig, weil es ohne Blutvergießen keine Vergebung geben kann. Weil Gott gerecht ist, muss unsere Schuld bestraft werden. Aber weil er uns liebt, hat Jesus, der Sohn Gottes, es selbst getan. Weil er keine Sünde getan hat. Deswegen konnte er für uns sterben. Und hier verbinden sich die Gerechtigkeit Gottes und die Gnade Gottes. Und dann ist er auferstanden. Und Jesus lebt auch heute noch. Und nächste Woche ist Himmelfahrt, wo wir daran denken, dass er in den Himmel aufgefahren ist. Er lebt. Das heißt, unsere Hoffnung ist nicht irgendetwas, es ist eine lebendige Hoffnung. Und das ist die Wahrheit. Die Wahrheit, die wir, wenn wir sie für uns persönlich auch in Anspruch nehmen, wir sagen, ja, das ist Er starb auch für meine Schuld am Kreuz. Das war wegen mir, wegen meiner Schuld. Dann dürfen wir auch in alle Ewigkeit bei ihm sein. Und wir dürfen jetzt schon diese Beziehung zu ihm leben. Zu dem, der uns geschaffen hat und der deshalb auch genau weiß, was wir wirklich brauchen. Lasst uns an dieser Hoffnung festhalten. Und ich möchte noch ein paar Worte zu den letzten Versen sagen. Vers 23 bis 25. Während des Passafestes hat Jesus auch viele Zeichen getan. Und das hat dafür gesorgt, dass die Leute ja irgendwie an ihn geglaubt haben. So, sie waren wahrscheinlich berührt oder erstaunt und fasziniert von diesen ganzen Zeichen und Wundern. Doch in Vers 24 steht, dass Jesus sich ihnen nicht anvertraute. Und ich habe lange nicht verstanden, was das bedeutet. Aber im Griechischen steht hier das gleiche Wort oder dasselbe Wort wie in Vers 23. Das heißt, man könnte eigentlich übersetzen, Jesus glaubte ihnen nicht. Der Herr sah in die Herzen der Menschen und niemand brauchte ihm irgendwas vormachen, weil er alle kannte. Und er sah, dass bei vielen kein echter Glaube da war, sondern eher Faszination oder der Hunger nach Spektakulärem. Da war keine echte Umkehr und keine echte Hinwendung zu ihm. Und das ist auch eine Riesenwarnung. Denn zum Beispiel, wenn wir diese grundlegenden Sachen aufgeben, dann können die Menschen auch nicht mehr das wahre Evangelium hören. Und dementsprechend werden sie auch nicht gerettet. Und wenn wir aus dem Gottesdienst eine Show machen, dann sind sie vielleicht von dieser Show total beeindruckt und finden das alles total toll. Oder wenn es da irgendwelche Wunderheiler gibt, da sollte man vielleicht auch mal in Frage stellen, ist das wirklich Gott, der da wirkt? Und die sind alle hin und weg von den Sachen, die sie sehen und mitbekommen. Aber wo ist es wirklich echt? Und da geht es dann wieder zu uns selbst, wo wir uns selbst hinterfragen müssen, ob unser Glaube echt ist, ob wir vielleicht irgendwo auch falsch liegen, ob wir in unserem Leben Dinge haben, die da nicht hingehören, wo wir vielleicht auch falsche Überzeugungen haben oder wo uns Dinge einfach nur ablenken von der Beziehung, die wir zu Gott haben sollten oder dürfen oder die Dinge, die uns Zeit rauben. Und dann müssen wir das rausräumen. Und das nützt überhaupt nichts, sich da irgendwas vorzulügen und zu sagen, oh, bei mir ist alles in Ordnung. Im ersten Johannesbrief steht im Kapitel 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Jeder von uns hat seine Probleme, an denen wir irgendwie arbeiten müssen. Aber genau ein Vers später steht eine wunderbare Zusage und eine Ermutigung. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir dürfen um Vergebung bitten. Und der Herr will und wird uns vergeben, weil er am Kreuz für uns gestorben ist, weil er das alles auf sich genommen hat. Und wir dürfen ihn auch um Hilfe bitten, dass er uns verändert, so wie er uns haben möchte. Aber ja, wenn wir das getan haben, dann müssen wir uns, wie gesagt, auch als Gemeinden hinterfragen und prüfen, sind wir auf dem richtigen Weg? Oder gibt es Dinge, die sich da vielleicht eingeschlichen haben, die da nicht hingehören, die Gott keine Ehre bringen, die ja nicht auf den, dass wir nicht wirklich auf den Herrn ausgerichtet sind, sondern wo wir mehr auf uns selbst schauen. Lasst uns an dieser Wahrheit festhalten, an diesem Evangelium, damit wir wirklich auch ein Zeugnis sein können. Weil wenn wir das über Bord werfen, dann sollten wir uns fragen, ob wir das Evangelium überhaupt richtig verstanden haben. Ja, und die Leute um uns herum können gar nicht gerettet werden, weil sie das Evangelium nicht mehr hören. Ich möchte noch aus 1. Timotheus 3 einige Verse lesen. Das sagt der Apostel Paulus zu einem Bruder und Freund. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, dass du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Wir dürfen an dieser ja, wunderbaren Wahrheit an der Bibel festhalten. Weil die Bibel ist jetzt endlich die Grundlage, aus dem wir das hören, was Gott uns sagen möchte. Und daran dürfen wir nicht rütteln. Und in Hebräer 10, Vers 35 steht, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Also lasst uns nicht nur daran festhalten, sondern lasst auch danach handeln. Und ja, lasst uns auch uns selbst hinterfragen, das zulassen, um zu schauen, wo bei uns im Herzen die Händler stehen, die uns ablenken von der lebenswichtigen Beziehung zu Jesus Christus, unserem Herrn und Gott, der nicht nur unser Schöpfer, sondern auch unser Retter ist. Amen.